Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Antisemitismus etwas im Schulunterricht entgegenzusetzen, ist gar nicht so leicht, wenn Lehrkräfte quasi mit leeren Händen dastehen, weil ihnen gutes Unterrichtsmaterial fehlt. Abhilfe gab es jetzt bei einem Online-Workshop, der ist ein Thema bei uns. Außerdem blicken wir nach Japan, wo Mobbing und Stress bei Schulkindern stark zugenommen haben. Und wir berichten über US-Hotels, die ihren Gästen ein Gesamtpaket aus Homeoffice, Homeschooling und Kinderanimation anbieten. Im Studio begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Antisemitismus reiche bis in die bürgerliche Klasse. Das ist nur eine Schlussfolgerung von Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, als er vor gut einem Monat erstmals einen Lagebericht zum Antisemitismus in Deutschland vorstellte. Im Bericht enthalten auch Zahlen, die einen erschreckend hohen Anstieg antisemitischer Straftaten dokumentieren. Im Bereich Prävention und Aufklärung kommt Schule eine besondere wichtige Rolle zu. Doch Lehrkräfte beklagen, dass es ihnen an guten Materialien fehle, um Antisemitismus zu thematisieren und ihm entgegenzuwirken. Deswegen hat die Evangelische Akademie zu Berlin in den vergangenen 3 Tagen einen Workshop veranstaltet. Das Ziel: Lehrmaterialien entwickeln gegen Antisemitismus. Mehr dazu von Christian Röther.
Hands on. So der Titel eines digitalen Labors für antisemitismuskritisches Material an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Hands-on mit einem Fragezeichen. Also in etwa, wie packen wir es an? Und zwar das Problem Antisemitismus an Schulen. Am besten packen wir es an, indem wir nicht nur darüber reden, sondern praktisch werden, dachten sich die Organisatorinnen.
Wir wollen Material bauen. Also es gibt diese Lehrstelle. Die Lehrstelle wird von Praktikern und Praktikerinnen immer wieder auch verdeutlicht. Und wir wollen anfangen, diese Lehrstelle zu füllen.
Nina Schmidt arbeitet an der Evangelischen Akademie zu Antisemitismus und rassismuskritischer Bildung und Praxis.
Wir haben diese Tagung konzipiert tatsächlich auf der Grundlage des Befundes, dass es gar keins, maximal sehr wenig antisemitismuskritisches Material gibt, das aus theologisch und religionspädagogischer Perspektive guckt.
Die Tagung war interdisziplinär angelegt und wollte Theorie und Praxis zusammenbringen. Rund 50 Menschen aus ganz Deutschland waren dabei und trafen sich per Videokonferenz. Lehrerinnen und Lehrer aus verschiedenen Fächern, Studierende, Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft, Kirche und außerschulischer Bildung. Das Grundproblem: Lehrkräfte würden oft mit leeren Händen dastehen, wenn sie Antisemitismus angemessen thematisieren wollten, so Nina Schmidt. Etwa auch selbstkritisch im christlichen Religionsunterricht mit Blick auf den christlichen Antijudaismus. Schlimmer noch, manche Schulbücher würden Antisemitismus sogar reproduzieren.
Bilder, die hunderte Jahre alt sind, sind immer noch virulent in unserer Gegenwart, tauchen tatsächlich auch in neuen Schulbüchern wieder auf, werden als Vorurteile und Stereotype tradiert, sind irgendwie Gesprächsstoff auf dem Schulhof.
Schulbücher als Teil des antisemitischen Problems, das kennt auch Mehmet Can. Er ist Lehrer für Geschichte und Politik an der Berliner Gesamtschule auf dem Campus Rüttli. Und er hat bei dem digitalen Labor aus seiner Arbeit an der Schule berichtet. Bei den Schulbüchern erkennt Mehmet Can allerdings auch bereits Verbesserungen.
Gerade Schulbücher haben mittlerweile das Problem schon erkannt, dass Darstellungen über das Judentum zum Teil verkürzend sind, zum Teil mit Klischees arbeiten und dementsprechend sich antisemitische Bilder eher verfestigen, als dass man sie dekonstruiert. Und da hoffe ich mir, dass in nächster Zeit diese Lehrstellen eigentlich zunehmend gefüllt werden.
Bei dem digitalen Labor ging es aber natürlich nicht nur um analoge Schulbücher. 2 Tage lang haben die Teilnehmenden an neuen Materialien getüftelt, um Antisemitismus zu begegnen. Die Materialien sind jetzt zwar noch nicht ganz fertig, aber es gibt konkrete Prototypen, etwa für eine App oder eine Homepage. Ein analoger Prototyp ist der Tagungsleiterin Nina Schmidt besonders im Gedächtnis geblieben.
Die Idee von einer Art mobilem Denkmal, das in Schulklassen verortet wird.
Ein echtes Denkmal zum Anfassen. Allerdings wackelt es, fällt um, wenn man nicht aufpasst, und es gibt Geräusche von sich, wenn es gerade so gar nicht passt.
Die Grundidee war zu sagen, Antisemitismus stört, es nervt, also es ist irritiert und es ist irgendwie da, es ist im Raum. Wir kommen nicht drum herum, es passiert irgendwie auch unberechenbar und es ist so präsent, dass wir uns verhalten müssen und das nicht nur singulär zu einer bestimmten Veranstaltung, zu einer Religionsunterrichtsstunde oder zu einem abschließbaren Projekt.
Auch der Berliner Lehrer Mehmet Can kann sich so ein nervendes Denkmal gut in seinem Unterricht vorstellen.
Gerade über die Auseinandersetzung mit Projekten, die über eine 45-minütige Unterrichtsstunde hinausgehen, das ist, empfinde ich als sehr gewinnbringend für unsere Praxis und stößt bei Schülerinnen und Schülern natürlich auch nochmal auf großes Interesse, weil es eine Abwechslung zum gewohnten Unterricht ist.
Dann heißt es Anpacken gegen Antisemitismus bald nicht mehr nur im digitalen Labor, sondern mehr als bisher auch im Klassenzimmer.
Wir schaffen das. Gut 5 Jahre nach diesem Satz von Angela Merkel fragen sich derzeit ja viele, was haben wir eigentlich geschafft? Und viel wichtiger noch, die Menschen, die zu uns gekommen sind. Meine Kollegin Anke Petermann hat sich mit Geflüchteten getroffen, die inzwischen studieren oder bereits einen akademischen Abschluss mitgebracht haben. Einige von ihnen haben schnell Arbeit als Ärzte oder Computertechniker gefunden. Andere, zumeist Geisteswissenschaftler, mussten sich zunächst mal mit Jobs begnügen, weit unterhalb ihres Qualifikationsniveaus. Dabei haben sie wichtige Erfahrungen gesammelt, die sie nun schon seit gut 4 Jahren als Verband syrischer Akademiker Rheinland-Pfalz weitergeben. Wie zum Beispiel in einem Erklärvideo über Studienfinanzierung.
Studienstiftung des deutschen Volkes.
Per Video klären 2 Studierende aus Syrien ihre Altersgenossen und Landsleute darüber auf, wie sich in Deutschland ein Studium finanzieren lässt. Wer kein Arabisch kann, versteht immerhin die Wörter Hans-Böckler-Stiftung, Studienstiftung des deutschen Volkes und BAföG. Der Jurist Amer Saykali, Sprecher des Verbandes syrischer Akademiker Rheinland-Pfalz, erklärt, warum seine Organisation so detailliert auf Fördermöglichkeiten eingeht.
Also ich kenne einen Großteil von unseren Verbandsmitgliedern, die sind 20 bis 25 Jahre alt, studieren ganz fleißig, sie arbeiten ganz fleißig, sie beantragen ein Stipendium oder BAföG oder was auch immer, aber die schicken regelmäßig Geld nach Syrien. Sie sollen ihre Familien dort unterstützen und das tun sie.
Mit Anfang 20 sind die meisten komplett auf sich allein gestellt und oft überfordert, im riesigen Fächerangebot das Richtige auszuwählen, dann Studium und Job unter einen Hut zu bringen. All das in einer Fremdsprache, die innerhalb von 1-2 Jahren so sitzen soll, dass wissenschaftliches Arbeiten möglich ist. Zusammen geht es besser, fanden die Gründer des Landesverbandes syrischer Akademiker. Sie wollen junge Geflüchtete zum Studium ermutigen, sie auch in Zusammenarbeit mit Experten über alles informieren, was helfen kann, dran zu bleiben. Die weitaus meisten Mitglieder, so der berufstätige Mit-30er Amer Saykali, studieren Medizin oder technische Fächer, wünschen sich aber auch politische Bildung. In Kooperation mit Bundestagsabgeordneten und parteinahen Stiftungen setzt der Verband das um.
Wir erzählen die Geschichte der Politik, die Geschichte der Demokratie in Deutschland im Rahmen eines Projektes jetzt, das heißt Demokratie erfahrbar machen.
Und besteht aus Seminaren, Besuchen und Führungen.
Wir sind jetzt hier im Bundestag und ich mache mit in diesem Programm, weil ich ganz interessant finde, wie die Politik überhaupt hier in Deutschland funktioniert und wie alles eigentlich so aufgebaut ist.
Erzählt der Medizinstudent Wael Alaga in einem Video, das beim Berlin-Besuch Ende vergangenen Jahres gedreht wurde.
Und wir waren in Osthofen in der Konzentrationslager.
Der Besuch der KZ-Gedenkstätte bei Worms hatte Folgen, berichtet Saykali.
Viele haben nicht geglaubt, dass wirklich war das Hammer, was alles da passiert. Und jetzt ist es was anderes. Und deswegen finde ich das notwendig, dass wir ja auch unsere Leute erzählen, die wahre Geschichte, damit sie ihre eigenen Anschauungen bilden können, aber auf der richtigen Basis.
Von der politischen Bildung ist der Schritt zur Teilhabe nicht weit. Mitte Juni organisierte der Verband syrischer Akademiker mit anderen Flüchtlingsgruppen in Mainz eine Demonstration für einen unbefristeten Abschiebestopp nach Syrien. Anlass war die Innenministerkonferenz in Erfurt. Für die Dauer ihres Studiums haben die jungen Syrer zwar eine Aufenthaltserlaubnis, danach aber keine verlässliche Bleibeperspektive, bedauert Medizinstudent Alaga. Der Mit-20er will
auf jeden Fall dann arbeiten als Arzt hier in Deutschland Aber wenn man keinen Aufenthaltstitel bekommt, dann kann man nicht mehr arbeiten, gar nichts machen.
Alagas Kommilitonin Mita will ihren Nachnamen nicht verraten. Die Mitzwanzigerin fürchtet um die Sicherheit ihrer Eltern, mit denen sie floh.
Die sind beide Politiker. Mein Vater war 4 Jahre im Gefängnis. Als ich hierher kam, dachte ich, es ist jetzt alles sicher. Aber das Gefühl, dass einer von meiner Familie vielleicht weggeschoben werden könnte, ist für mich schon eine Bedrohung meiner Sicherheit hier in Deutschland.
Die Innenminister verlängerten den generellen Abschiebestopp für Geflüchtete aus Syrien bis Ende des Jahres. Die Integrationswilligen vom Verband syrischer Akademiker betrachten diese kurze Frist als massives Integrationshindernis.
Das hindert uns, nach unserer Zukunft zu schauen, und das ist auch problematisch,
findet Masterstudent Bassam Al-Ali. Dennoch bekräftigt der Jurist Amer Saikali, wir wurden gehört. Am Rande der Demo gab es Gespräche mit dem Innenminister und der Integrationsministerin von Rheinland-Pfalz. Genau das will Saikali dem akademischen Nachwuchs vermitteln.
Wenn ich mich bewege, wenn ich mich engagiere, in der Gesellschaft hier erreichen wir gute Ziele, also viele Ziele.
Selbst arbeitet der 35-Jährige als Projektleiter in einem gewerkschaftlichen Verein. Er hat viel erreicht in den vergangenen 5 Jahren. Wir schaffen das. Vom legendären Satz der Bundeskanzlerin fühlt sich Saikali mit angesprochen, immer noch.
Also 101%. Auf jeden Fall sind wir angesprochen. Ich glaube, die Integration und die Vielfältigkeit der Gesellschaft hier in Deutschland ist nicht eine einseitige Bemühung oder einseitige Arbeit. Das ist gemeinsame Arbeit, die wir unbedingt machen sollen.
In unseren nächsten Beiträgen geht es ins Ausland. Wir blicken in die USA, nach Schweden und starten zunächst in Japan.
Campus und Karriere. International.
Japans Jungen und Mädchen können im internationalen Vergleich gut lesen und rechnen und haben keine Gewichtsprobleme. Das waren kürzlich die guten Ergebnisse einer UNICEF-Studie. Die besorgniserregenden? Seelisch sind japanische Kinder besonders belastet und jetzt durch das Coronavirus hat das nochmal zugenommen. Das belegt eine andere aktuelle Umfrage. Katrin Erdmann mit weiteren Einzelheiten.
Die Angst scheint japanischen Kindern immer irgendwie im Nacken zu sitzen. Zum Beispiel, dass man an Corona erkrankt und dann gemobbt wird. Ein Drittel würde deshalb eine Infektion geheim halten. Und auch die soziale Kompetenz scheint nicht sehr ausgeprägt. So würde ein Fünftel nicht mit einem Kind spielen, das mal Corona hatte. Das sind einige Ergebnisse einer Umfrage des Nationalen Zentrums für Kindergesundheit unter fast 7000 Kindern zwischen 7 und 17 Jahren. Das Virus und die neue Situation setzt den Kindern zu, bemerken auch die Bildungseinrichtungen. Hier eine Grundschule im Tokyota-Stadtteil Shimokitazawa. Der stellvertretende Direktor Yuji Hiroshi hängt am Telefon. Eine Mutter meldet, dass sich das Kind wegen Bauchschmerzen verspätet. Solche Anrufe hat Hiroshi jetzt laufend. Die Sommerferien sind vorbei und durch Corona hat sich die Situation stark verändert. Ich bemühe mich immer, von den Eltern so viel wie möglich über die körperliche Verfassung der Kinder zu erfahren, sagt er dem japanischen TV-Sender NHK. Japans Kinder stehen ohnehin immer unter Leistungsdruck, jetzt aber noch einmal mehr, weil im Frühjahr monatelang die Schule ausfiel. Damit sie nicht zu viel Stoff versäumen, wurden kurzerhand die Sommerferien verkürzt. Hinzu kommt jetzt noch die Sorge, sich mit dem Virus anzustecken. Diese 12-Jährige sagt: Die Sommerferien haben mir zwar Spaß gemacht, aber ich war die meiste Zeit zu Hause. Wir haben keinen Ausflug gemacht und sind auch nicht verreist. Begeistert klingt anders. Ihr Mitschüler hört sich ähnlich verhalten an. Ich habe zwar auch Hausaufgaben gemacht, aber die meiste Zeit habe ich am Computer gespielt. Die Sommerferien waren also langweilig. Er versucht zu lächeln, wie so viele andere Kinder auch in diesen Wochen, sagt Lehrer Hikaru Sato. Auf den ersten Blick vermitteln die Kinder nach den Ferien den Eindruck, es gehe ihnen gut. Aber sie sind nicht braun gebrannt und ich spüre, dass die Kinder das Gefühl haben, ihnen fehle etwas in ihrem Leben. Vielleicht die typische Unbeschwertheit eines Kindes. Mehr als 70% der befragten Jungen und Mädchen zeigten Symptome von seelischem Stress, so die Umfrage. Eine Folge: mangelnde Konzentration. Die Kinder scheinen auf den ersten Blick guter Laune zu sein, aber in Wirklichkeit hat jedes einzelne von ihnen in dieser Corona-Situation Sorgen, die es nicht in Worte fassen kann. Wir müssen uns diesen Problemen stellen. Und das heißt vor allem Aufklärung, um Diskriminierung und Mobbing vorzubeugen, sagt Schulleiter Koichiro Oji. Immer wieder gibt es Berichte, dass Kinder, deren Eltern im Krankenhaus arbeiten, Corona geschimpft werden. Das japanische Erziehungsministerium erließ bereits ein Merkblatt. Darin ruft es zu mehr Toleranz auf.
Kritik am Sexualkundeunterricht gibt es in Schweden schon länger. Der habe versagt, sagt zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe von Schülerinnen und Schülern, die sich seit gut 2 Jahren für eine Reform einsetzen. Die Chancen stehen gut, dass sich nun tatsächlich etwas ändern könnte, denn der Facebook-Beitrag einer Hebamme hat inzwischen auch die Bildungspolitik alarmiert. In ihrem Post macht sie die mangelhafte Aufklärung an Schulen dafür verantwortlich, dass viele Jugendliche einen eher traumatischen Einstieg in ihr Sexualleben haben. Carsten Schmiester berichtet.
Katharina Svensson-Floth ist eigentlich Hebamme, arbeitet aber in einem Krankenhaus in Borlänge, gut 200 Kilometer nordwestlich von Stockholm, mit jungen Patienten. Und da erlebt sie Beunruhigendes. Sie hat darüber geschrieben, bei Facebook, und dann in vielen Interviews auch darüber gesprochen, wie hier im Sender SWT. Es geht um jugendliche Sexualität und was da gerade schiefläuft. Mädchen machen häufig bei Sexualpraktiken mit, die sie eigentlich nicht wollen. Das kann zu körperlichen Verletzungen und Schmerzen führen. Ich habe beschrieben, was ich bei meiner täglichen Arbeit sehe. Erwachsene müssen wissen, dass viele Jugendliche einen problematischen Start in ihr Sexualleben haben. Oder besser, dass sie ihn erleiden, sagt jedenfalls Lynn Englund von SNAF, einer vor 2 Jahren gestarteten Schüler- und Schülerinnen-Selbsthilfegruppe. Die Abkürzung steht für Sexwissen, das du nie bekommen hast. SNAF kritisiert den schwedischen Sexualunterricht. Er habe versagt, mit schlimmen Folgen gerade für junge Frauen. 15-jährige Mädchen fühlen sich schon gezwungen, sich beim Sex würgen zu lassen oder im Bett Hure genannt zu werden, weil sie nicht als langweilig gelten wollen. Pornos haben diese Art von gewalttätigem Sex zur Norm gemacht. Das ist Alltag für Jugendliche, die sich in erster Linie über diese Pornos informieren, weil die Schulen versagt haben. Auch die schwedische Schulinspektion ist kritisch. Die Qualität des Sexualunterrichts schwanke, heißt es in einem in der Presse zitierten Bericht. Er werde nur sporadisch gegeben und die Kompetenz der Lehrer reiche nicht aus. Jetzt hat sich die zuständige Hochschulministerin Matilda Ernkrans von den Sozialdemokraten eingeschaltet und Verständnis für die Kritik gezeigt. Der Unterricht hat sich bisher mehr auf den Körper und seine Funktionen konzentriert und weniger auf das, was zwischen den Menschen passiert. Außerdem sind viele Lehrer unsicher, wie sie diese Aufgabe angehen sollen. Sexualkunde ist in Schweden kein eigenes Schulfach, sondern soll in mehrere Fächer einfließen. Als Reaktion auf die heftige Debatte hat die rot-grüne Regierung jetzt beschlossen, den Sexualunterricht zu reformieren, ihn besser zu machen und alle Lehrer speziell zu schulen, nicht wie bisher nur diejenigen, die in den Klassen 6 bis 8 unterrichten. Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche vernünftigen Sexualunterricht bekommen. Sie sollen ein realistisches und gutes Bild vom Sex haben und das sollte die Schule liefern, nicht die Pornoindustrie. Genau das ist aber oft noch der Fall, ausgerechnet in Schweden, das seit Jahrzehnten im Ruf steht, auch bei der sexuellen Befreiung vor allem von Frauen ganz weit vorne zu sein. Irrtum, kommentiert die Zeitung Dagens Nyheter. Zitat: Wir leben in einer angeblich befreiten Ära. Angeblich, weil es hier offensichtlich noch immer schwierig ist, über Sex und Lust zu sprechen.
Als den Hotels Corona-bedingt die Übernachtungsgäste abhanden kamen, haben einige ihre leeren Zimmer an Leute vermietet, die im Homeoffice arbeiten mussten, das aber zu Hause nicht konnten oder wollten. Hotels in den USA gehen noch einen Schritt weiter und bieten für die Herbstsaison eine Art All-Inclusive für die ganze Familie an. Denn während die Eltern im Hotel arbeiten, kümmert sich ein ganzer Stab von Mitarbeitern um die mitgebrachten Kinder. Das Angebot hat auch schon einen Namen, Schoolcation. Arthur Landwehr stellt es vor.
Morgens Unterricht, nachmittags Achterbahnfahren und Swimmingpool. Die Eltern machen Homeoffice im Hotel, während die Kids online ihren Lehrern zu Hause lauschen und jemand aufpasst, dass sie es auch wirklich tun. Schoolcation heißt das, kurz für School und Vacation, mit dem etliche Hotels in den USA die Herbstsaison füllen wollen.
We'll have Plexiglas around the students and the students will remain 6 feet distance and the room will be sanitized before use.
Wir haben Plexiglas um die Schüler herum, sie halten 1,80 Meter Abstand und der Raum wird vorher desinfiziert. Brianna Raggia von der Great Wolf Lodge in Pennsylvania in einem Fernsehinterview. Und die Animateure vom Wasserpark am Hotel, die sitzen dabei, die helfen, wenn jemand was nicht versteht.
Last year was almost a culture shock when you're coming in and all of a sudden you're working all day and then coming home and now you're a teacher.
Im letzten Schuljahr war das ja fast ein Kulturschock, wenn man den ganzen Tag arbeitet und dann abends auch noch Lehrer sein soll, sagt ein Vater, dem man die Entlastung förmlich ansieht. Sogar Disney World ist aufgesprungen, hofft auf zusätzliche Gäste. Eines der Luxushotels dort bietet Pakete ab $500 die Nacht. Mit der gleichen Hotelkette kann man auch in Mexiko lernen, arbeiten und Urlaub gleichzeitig machen. Es geht aber anderswo auch weitaus billiger. Normale Nebensaisonpreise.
I have 5 kids at home, definitely can use a break for a couple hours and have them engage in.
Ich habe 5 Kinder zu Hause. Da kann ich ein paar Stunden Ruhe gut gebrauchen, während die was lernen, sagt diese Mutter, die in der Nachbarschaft der Great Wolf Lodge wohnt. Sie schickt nur ihre Kinder zum Online-Unterricht ins Hotel.
The parents don't want to cook dinner and looking for an escape after they've done all their work for the day. They'll come in later in the afternoon, have dinner provided for them and then head home for a relaxing evening.
Und wenn die Eltern dann nicht selbst kochen wollen und nach ihrer Arbeit auch noch mal raus wollen, dann kommen sie hierher und sie bekommen ein schönes Dinner und gehen dann für einen entspannten Abend nach Hause. Oder gehen mit den Kids noch bowlen, spielen Minigolf oder gehen auf die Wasserrutsche.
Falls Sie die ersten 10.000 Tweets von Jan Böhmermann verpasst haben, auch kein Problem. Die gibt es nämlich ab morgen zum Nachlesen in seinem Twitter-Tagebuch. Wie das genau heißt und was daran zu lesen ist, erfahren Sie gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon dieser Sendung von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.